Heute Morgen, den 4. Advent, beginnen im Namen des Herrn Jesus. Er ist mitten unter uns. Freue dich, Welt. Das ist, was wir tun möchten. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Gott hat große Dinge getan in der Geschichte. Vor 2000 Jahren ist unser Heiland geboren, falls der ein oder andere es noch nicht weiß. Und wir möchten dieses Menschwerden besingen. Er ist König geworden, er ist Herr geworden. Er kam in diese Welt, er kam in sein Eigentum, in sein Kosmos. Eigentlich heißt es dort richtig, in sein Kosmos. Freut dich, Welt. Lass uns aufstehen und Gott preisen. Und dann alle freuen, Jesus ist da. Und ganz besonders möchte ich Monika Poster herzlichen Glückwunsch wünschen. Sie hat auch heute Geburtstag. Gott möge dich segnen. Freue dich, Welt, und du sollst dich weitere 100 Jahre dich freuen. Amen. Jesus ist gekommen, hat uns die Ewigkeit geschenkt und die Tore zur Ewigkeit aufgemacht. Wir sind hier zusammen, dich anzurufen, Herr. Unser einziges Verlangen ist, dir zu singen und dich zu preisen, Gott. Die Hände und grüßen Jesus, winken ihm zu, geben dem Herrn Jesus einen Applaus und sagen, Herr, sei willkommen. Wir wollen dich haben, wir brauchen dich, ohne dich können wir gar nichts tun. Wir gehen verloren, wenn du uns nicht begegnest, lieber Heiland. Wir brauchen dich, ich muss dich haben. Halleluja, sei willkommen, Jesus. Oh, sei willkommen in unser Leben, in unserem Alltag. Sei willkommen in unsere Gedanken. Sei willkommen in unsere Gefühle. Sei willkommen in diesem Gottesdienst heute Morgen. Herr, wir heißen dich willkommen. Wir sind voller Erwartung. Gott, wir wollen neue Dinge sehen, neue Dinge hören, neue Dinge erfahren. Und wir wollen dir näher kommen, lebendiger Gott. Wir wollen dich erleben. Halleluja. Wir sind hier zusammen, um dich anzubeten. Preis Gott. Gegenwart Gottes verharren. Lass uns ihn anbeten. Im Geist. In der Wahrheit. O Rabashika da Rabassanda la Rabasiti. O Ramashidu di Salaramantissa Pashaka. Isalaraneme Tushuri da Batassa Bokandaba. Herr, ich bete dich an. Mein Jesus, du bist Mensch geworden. O Rabadamassikura Sinti, die Liebe Gottes hat sich in dir offenbart. Und ich spüre, wie heilende Ströme von Jesus gerade jetzt zu jedem Einzelnen fließen. Lichtstrahlen seiner Barmherzigkeit. Und Jesus erreicht all die, die wir sonst nie erreichen würden, erreichen könnten. Und er sagt, ich bin euch nahe. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und ich werde dich nicht verlassen. Schau auf mich. Vertraue mir, spricht der Herr. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Und ich möchte in deinem Leben ein Licht anzünden, sagt er. So wie ich einst vor tausenden von Jahren das getan habe, in Bethlehem, so soll es jetzt bei dir, heute Morgen, deine Bethlehem-Stunde werden. Ich will zu dir kommen und mit dir Gemeinschaft haben. Ich will dir begegnen, spricht der Herr. Und ich will Licht in deine Dunkelheit bringen, wo alles so düster, chaotisch, durcheinander und wild ist. Da schaffe ich meine Ordnung. Mein Leben kommt zu dir und meine Fülle. Ich will dich erreichen, wo niemand dich mehr erreichen kann. Ich will dich verstehen, spricht der Herr, wo niemand dich mehr versteht. Ich bin dir nahe, ganz besonders jetzt. Ich will dich anbeten. Ich möchte heute Morgen einigen Raum lassen. Du möchtest ihn lieben. Du möchtest ihm im Gebet sagen, Jesus, ich liebe dich. Der Herr Jesus erwartet nicht viel von dir. Er erwartet aber deine Liebe. Und vielleicht ist der eine oder der andere, der ganz spontan hier nach vorne kommen möchte und einfach ein kurzes Gebet, einfach ein Gebet sagen möchte. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich preise dich. Jesus, ich bete dich an. Wer macht den Anfang? Jesus, ich liebe dich.
Jesus, ich liebe dich mit meinem ganzen Herz. Ich liebe dich mit meiner ganzen Seele. Ich liebe dich mit meiner ganzen Kraft. Und ich liebe dich. Ich will noch mehr von dir, von deiner Liebe, dass ich weiter sie geben kann. Amen.
Amen. Praise God. Vater, ich liebe dich. Ich danke dir auch für alles, was du in diesem Jahr für mich getan hast. Vater, und ich danke dir auch dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass ich ab 11. Januar nächsten Jahres meinen gewünschten Job habe. Amen.
Amen. Gott, danke.
Liebster Herr Jesus, du bist das, was meine Seele ausmacht, was meine Seele erfüllt. Du gibst mir Zufriedenheit und Freude und du bist immer da, immer wenn ich dich brauche, ob in der Fülle der Menschheit, wenn ich allein bin. Herr, und deine ganze Liebe, die schenkst du mir und sehr oft nachts, Herr. Ich danke dir für dieses Geschenk, für dieses kostbare Geschenk der Liebe und hilf uns alle, diese deine Liebe zu erfahren, damit wir zusammenwachsen, in dir geborgen sind, in dir alles sehen, was wir besitzen, was uns hält, was uns aufrecht hält, was uns gehen lässt, was uns erkennen lässt, deinen Willen. Denn du bist der Urheber alles Seins und dir gebührt alle Ehre. Ich liebe dich, mein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Darf das Geburtstagskind auch sagen, Jesus, ich liebe dich.
Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und ich danke dir, Jesus, dass ich mit dir leben darf und für alles, was du bereits für mich getan hast. Ich liebe dich und danke dir, dass du mir deinen Geist gegeben hast. Danke für deine Führung in meinem Leben und danke einfach für alles. Ich liebe dich.
Amen.
Jesus, ich liebe dich. Ich danke dich. Es mulțumesc că ești cu mine în lume. Es mulțumesc că mă iubești mereu. Îți mulțumesc că tu m-ai scris pe nume, că sunt al tău și tu mergi Dumnezeu. Amen.
Amen, das war russisch, glaube ich, gell? Polnisch.
Jesus, ich liebe dich, ich schenke dir mein Leben, was soll ich dir sonst geben? Du hast ja alles schon. Amen.
Amen, danke.
Jesus, ich liebe dich, du bist der helle Morgenstern, du bist das Licht auf meinem Weg und Herr, ich danke dir einfach, du bist wunderbar.
Jesus, ich liebe dich. Ich kann und will ohne deine Wahrheit nicht mehr sein.
Amen. Danke. Praise Gott. Lass uns einen Augenblick Platz nehmen. Ich möchte zwei Gedichte, wenn es geht. Christa, bist du bereit? Ein Gedicht und dann Markus hat auch ein Gedicht bereit. So, wir wollen einfach uns einladen lassen und mitnehmen lassen in diese Adventsfreude. Jesus, ich liebe dich.
Welt ohne Neid, Welt ohne Hass. Ewiger Morgen, Ununterlass, so könnte es sein, eine Welt voller Licht, und auf Erden wäre kein Weltgericht. O teurer Vater im Himmel mein, lass doch auf Erden Frieden sein. O komm doch, o komm, du lieblicher Stern, und bleibe den Geschöpfen der Welt nicht fern. Lass die Glocken erklingen mit hellem Klang und herniedertönen der Engel Gesang. O Liebe, regiere, halte uns fest an der Hand, damit es Weihnachten werde im Land. Nie mehr hätte das Böse dann Macht und zu uns käme die heilige Nacht. Die Hütte Gottes bei den Menschen für alle Zeit. O Weihnacht, Weihnacht, weit und breit.
Amen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Danke. Und du hast auch ein Gedicht.
Der Weg, den Gott für uns geschaffen, der Weg, der Leben gibt in Fülle. Die Bibel, den Weg sie tut beschreiben, wenn wir ihn gehen, Gott macht uns weise. In Gottes Wort ist alles drin, es zeigt, wo gehen wir hin, das Touren zum Himmel durch Gottes Wort, durch Jesu Lehre sicheren Hort. Gottes Wort ernst genommen führt zu großem Lohn, Erlösung anders als in Religion. Festgeschrieben ist unser Maß, dieses ich in der Bibel las. Der Weg, den Gott für uns geschaffen, ist der Weg durch Jesu Taten. Denn er ist für uns am Kreuz gestorben, ist auferstanden auch für morgen.
Praise Gott. Danke. Lob und Dank. Gott ist gut. Amen. Lass uns zusammen unser Morgenopfer zusammenlegen, Adventsopfer. Einfach, wir wollen den Herrn preisen mit dem, was Gott in unser Herz, auf unsere Hände gelegt hat. Gott hat kein, Ulrich Barzani hat einmal so schönen Satz geprägt, Gott hat kein anderes Geld als das, was in den Taschen der Kinder Gottes liegt. So, wir wollen Gott loben und preisen mit dem, was Gott in unsere Taschen, in unseren Portemonnaies hineingelegt hat. Er hat uns gegeben, damit wir weitergeben können. Und ich denke, wir sollen auch nicht mehr weitergeben als das, was Gott uns gegeben hat. Gib Gott das weiter, was er dir gegeben hat. Gott möge dich segnen. Dir gibt Vater, ich danke dir, dass wir auch heute Morgen an diesem vierten Advent einfach unsere Stimmen zu dir erheben dürfen, dich ehren dürfen und mitwirken und mitarbeiten an der Wiederherstellung der Ehre Gottes. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Morgen ist mein Thema, ich spreche schon die ganze Woche über die Menschwerdung Jesu und eine Fortsetzung vom Mittwoch ist es eigentlich. Wenn du das Ganze hören möchtest, müsstest du die Predigt von Mittwoch, vom Freitag, von Samstag hören und noch vom nächsten Mittwoch. So, das gehört alles, das ist ein Block, woran ich arbeite, das ist fast eine Doktorarbeit, die Menschwerdung Jesu Christi. Aber es ist nicht nur, dass ich studiert habe oder dass ich mich damit beschäftigt habe, nein, es ist auch gleichzeitig, was Gott mir so Stück für Stück offenbart hat. Bei der Meditation, beim Nachdenken, wie konnte er Mensch werden? Wie war das überhaupt möglich? Der große, allmächtige, ewige Gott, alle Himmel können ihn nicht fassen, wird so klein, dass er sogar in eine Krippe reinpasst. Und das sogar in meinem Herzen reinpasst. Wie war das möglich? Diesen Gedanken wollen wir heute Morgen intensiv nachgehen, aber ich möchte auch gleichzeitig euch einladen, die anderen Predigten zu hören. Von Mittwoch, die Menschlichkeit Jesu, der verdrängte Jesu. Dann ist die Frage, ist Weihnachten heidnisch? Und dann heute, wie gesagt, wie konnte Jesus Mensch werden? Und dann am Mittwoch, warum ist Jesus überhaupt geboren? Auch das ist eine große Frage. Und ich möchte vielleicht auch als Überschrift über das alles hier setzen. Weihnachten ist die Zeit der Wiederherstellung. Die Wiederherstellung des Menschen und die Wiederherstellung der Ehre Gottes. Denn die Engel kamen herab und die haben gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe. Also es geht um die Ehre Gottes und ich werde auch hier aufzeigen oder versuchen aufzuzeigen. Ich kann es nur versuchen. Der Heilige Geist muss dabei helfen. Gott wollte, dass du und ich und dass wir im Lauf der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende Gottes Ehre wieder vollkommen wiederherstellen. Das wollte er und er wollte dich und mich dazu benutzen. Ich möchte aber noch gleichzeitig einladen für Heiligabend. Um 17 Uhr haben wir Gottesdienst hier. Eine Stunde wird dieser Gottesdienst dauern, so damit du planen kannst mit der Heimfahrt. Dann am Freitag, ersten Weihnachtstag, wird der Gottesdienst um 11 Uhr sein. Da werden wir auch wir wollen die Zeit auskaufen, die Zeit nützen. Wir wollen seinen Geburtstag feiern und uns erfreuen an dem, was Gott uns gegeben hat. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist Weihnachten. Dann am 26. am Samstag haben wir wieder Gottesdienst ganz normal um 19 Uhr und dann Sonntag um 10 Uhr wieder dann Gottesdienst. Und ich möchte nur jetzt schon ankündigen, wir haben Silvester am 31. Dezember um 20 Uhr, nicht um 19 Uhr, wie sonst unsere Gottesdienste sind, sondern um 20 Uhr. Wir wollen in zwei Blöcke das machen, von 10 Uhr bis etwa, nein, von 8 Uhr bis 10 Uhr etwa, den normalen Gottesdienst, wo Abendmahl und das alles stattfindet, wo wir Gott danken für das, was vergangen war, was er uns gegeben hat. Wir haben heute Morgen schon jemand gedankt, dass Gott ihm durchgetragen oder ihn durchgetragen hat. Wir wollen einfach für die Fürsorge Gottes danken, dass wir keinen Krieg hatten, dass wir genug zu essen hatten, dass wir eigentlich recht und schlecht mit der Gesundheit zurechtkamen, der eine mehr, der andere weniger. So, wir wollen Gott, wir haben so viel Grund zu danken, dass wir noch Wasser haben, dass wir noch Brot haben und das ist nicht selbstverständlich. Bald wird es wahrscheinlich kein Wasser mehr geben und kein Brot und so weiter. Und dann werden wir schätzen, was wir gehabt haben 2009. Also wir wollen Gott danken. Dann werden wir eine Pause machen. Wir werden Abendmahl miteinander feiern, dann zuerst noch um 10 Uhr oder gegen 10 Uhr. Und dann, wer nach Hause gehen möchte, wer einen Hund und Katze zu Hause hat und einen Kanarienvogel und Angst hat, dass der wegfliegt bei der Knallerei, dann, der kann nach Hause gehen, aber du darfst gerne hier bleiben, wenn du willst. Und wenn du, ja, das überlasse ich dir. Wir haben ja mal hier einen Bruder gehabt in der Gemeinde, der hat seine Katze zu Hause gelassen, dachte, das bei ihnen, da wohnt im 10. Stockwerk oder 11. Stockwerk, also wird nichts passieren. Die Knallerei war so groß, dass die Katze sich erschreckt hat, er kommt nach Hause und findet seine Katze nicht. 3 Tage lang findet er die Katze nicht. Und die hat sich hinterm Vorhang Schiene sich so versteckt und sich nicht mehr rausgetraut. Die hat gedacht, der Weltkrieg wäre ausgebrochen. Die armen Tierchen tun mir leid, Silvester, aber okay. Und dann werden wir nach der Pause, nach diesem Break, Liebesmahl haben. Ich möchte euch einladen, bringt alles Gute, was ihr habt im letzten Jahr gekocht und eure Spezialitäten mit. Und wir wollen es einfach also in aller Liebe genießen und dann abends gegen, ja, kurz vor 12 mit Gebet, mit Hingabe, mit Weihe. Und ich denke, das Jahr 2010 wird anders sein, als 2009 war. Und wir wollen also mit Liebe zu Gott ins neue Jahr gehen und wissen, der, der gestern mich so reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Und deshalb, er ist auferstanden, wie wir in dem Gedicht auch gehört haben, für morgen und übermorgen und nächstes Jahr. So, also wir müssen keine Sorgen haben, denn der Herr ist bei uns und er bleibt bei uns. Also ich lade euch ein, das sind so meine Ankündigungen. Wie konnte Gott, der Allmächtige, der Ewige, der Allgegenwärtige, alle Himmel können ihn nicht fassen, wie konnte er Mensch werden? Das ist eine große Frage, wie die kleinen Menschen. Und die Menschen haben sich immer wieder gefragt, wie war das möglich? Und du fragst immer, wenn Gott etwas tut, wie ist das möglich? Wie mag das zugehen? Das ist schon auch diese alte Weihnachtsfrage. Wie war diese Verkleinerung, diese Reduzierung für Gott möglich überhaupt? Wie konnte er Kind werden? Also wenn er schon als Kaiser zur Welt gekommen wäre, wäre schon anders. Aber wie konnte er so ein armer Leutekind da in Bethlehem werden? Wie konnte er ausgerechnet ein Baby werden? Dieser große, mächtige Gott. Ich darf dir vielleicht eines sagen, im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8 steht, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also Gott kann sich reduzieren, wenn er will, wenn er muss. Er kann sich reduzieren, er kann es auch 1000 Jahre auf einen Tag machen. Also kann es ausrechnen, wie Gott sich verkleinert und immer wieder sich verkleinert. Der Kleine wird groß und der Große wird klein. Das ist also, was Gott macht. Gott ist also ein großer Künstler in dieser Verwandlung und Veränderung. Er kann alles. Also wenn du diese Voraussetzungen mitbringst, diesen Glauben mitbringst, Gott kann alles, dann kann er auch ein Staubkörnchen werden, wenn er sein muss. Gott scheint also ein Spezialist zu sein in Verkleinerungen. Also das ist meine Entdeckung. Das liegt ihm so irgendwie zu verkleinern, sich um das Kleine zu kümmern, dieses Spielchen zu machen, das Kleine groß zu machen, das Große klein zu machen. Da ist er ein Spezialist. Das liegt ihm also ganz besonders. Und Gott kommt zu uns Menschen, der Große, Unfassbare wird ganz klein. Kommt auf unsere Augenhöhe, dass er mit uns reden kann, dass wir ihn verstehen, spricht unsere Sprache, fühlt, wie wir fühlen, denkt in den gleichen Bildern, wie wir denken. Also ihm ist nichts unmöglich. Er nimmt diese gleichen Gleichnisse vom Alltag, was er in der Zeitung gelesen hat, das wendet Jesus gleich immer an. Wo der Turm eingestürzt ist oder wo dieses oder jenes passiert ist oder vom Ackerbau und Viehzucht. All diese praktischen Dinge des Lebens nimmt er und macht eine Predigt daraus. Also er spricht in Bildern wie du und ich, wie wir es denken, wie wir es verstehen. Stell dir mal vor, er würde da vom Jupiter und Mars und Saturn und Planeten sprechen. Wir sagen, wovon redet er? Und damals gab es manche Planeten nicht einmal. Oder man wusste nicht einmal, dass es die gibt. Das Verkleinern und das Vergrößern, das tut er wegen uns, damit wir ihn verstehen. Er begrenzt sich, schränkt sich ein, wird einfach, schlicht. Wir brauchen immer Hilfsmittel, wenn wir die Makro- oder die Mikrowelt erkennen möchten, die große und die kleine Welt, die Viren, die Bazillen, die Atome. Und man hat lange Zeit gesagt, Atom wirkt nicht spaltbar. Und jetzt in unserem Jahrhundert hat man das geschafft, zu spalten, die Kernspaltung. Also du siehst, es gab schon diese kleinen, minimalen Dinge schon von immer, bloß der Mensch war noch nicht in der Lage, das zu entdecken, bis ihm die Augen aufgingen. Gott muss also sich nicht verkleinern oder vergrößern, er ist immer derselbe. Aber um uns, unsertwegen, deshalb sagt Jesus, euretwegen, deinetwegen, meinetwegen, muss er diesen Weg der Begrenzung gehen, denn wir stehen im Raum und Zeit. Gott hat die Zeit für uns Menschen geschaffen, Gott hat uns auf diese Erde gesetzt, Raum und in diesen Raum, das ist unser Wirkungsbereich, wo wir uns bewegen. Wir glauben, wenn Gott sich um uns Menschen kümmert, dann hat er sich erniedrigt, um uns besser zu verstehen. Ich sage, Leute, nein, das ist nicht wahr. Der wusste schon immer, was Menschen fühlen, denn er hat uns geschaffen, wir sind seine Hände Werk. Er weiß, dass du dich ärgerst. Er weiß, dass du manchmal platzt. Er weiß, also was für ein Gemächte wir sind. Das hat er schon immer gewusst, noch bevor er auf diese Erde kam. Sonst hätte er nicht uns das Alte Testament schreiben lassen. Also er muss sich nicht erniedrigen, um uns zu begreifen. Er, der alle Gesetze geschaffen hat, weiß, was im Herzen des Menschen vor sich geht, wie er fühlt und denkt. Aber damit wir ihn begreifen, hat er sich reduziert. Denn unsere Begrifflichkeit ist gestört. Unser Horizont ist begrenzt. Und wir messen immer nach unseren Maßstäben. Und Gott wollte verstanden werden. Gott wollte geehrt werden. Gott wollte bestaunt werden, was er alles so aus einem macht. Wir vergleichen Gott mit Göttern, das hat man Jahrhunderte, Jahrtausende lang getan, und die Starken, die Hohen, die Mächtigen, das ist er. Aber Gott hat genau den anderen Weg, die andere Richtung eingeschlagen. Er stieg hinab. Und ich sage euch auch nachher, warum. Gott hat uns verboten, in der Bibel sich ein Bildnis von ihm zu machen. Erstes Gebot. Die ganzen 10 Gebote sind für uns Menschen gemacht, damit wir keinen Blödsinn machen. Und damit wir nicht zu falschen Göttern verfallen und anbeten. Weil jedes Bild, das wir uns von Gott machen, ist falsch. Das stimmt jetzt, aber 5 Sekunden später stimmt nicht mehr. Weil er jenseits von Raum und Zeit ist, in der Ewigkeit. Und auch die Zusammensetzung von diesem Gottesdienst heute Morgen, wenn ich ein Foto machen möchte, am nächsten Sonntag stimmt sie nicht mehr. Einer wird nicht mehr da sein, der andere kommt dazu und so, das Bild stimmt nicht. Also unsere Bilder von unserer Wirklichkeit in Raum und Zeit stimmen nie. Wir können den Unermesslichen nicht vermessen oder vergleichen, den Unbegreiflichen begreifen. Das ist also unmöglich. Und deshalb hat Gott gesagt, macht euch keine Bilder von mir. Weder von dem, was da oben ist, noch sonst irgendwo. Also in welchem Bereich auch immer. Gottes Geist. Und den Geist kannst du nicht fassen in einer Flasche oder in einer Kugel, wo auch immer. Der Geist ist also undefinierbar oder zu sagen so und so. Gottes Geist und die, die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist größer als unsere ganze Vorstellung, als wir je fassen können. Denn wenn ich höre, also alle Himmel, also wie viele Kosmen, wie viele Weltraumbereiche gibt es und wir haben noch nicht einmal alle erforscht und wenn wir dann manchmal einen Stern entdecken und dann heißt es, der ist 20 Millionen Jahre von der Erde, Lichtjahre von der Erde entfernt und du weißt, wie schnell das Licht ist, 300.000 Kilometer in der Sekunde oder so in diesem Bereich und so schnell kannst du gar nicht laufen und gucken und denken, so wie die Sterne von uns entfernt sind und Gott ist der Herr des gesamten Kosmos, der gesamten Schöpfung. Man entdeckt Planeten und man glaubt, jetzt hat man Wasser auf irgendeinem Saturnmond gefunden und erdähnliches Leben mag sein, mag nicht sein. Deshalb hat Gott gesagt, mach dir kein Bildnis. Du sollst kein Bildnis machen. Und Jesus, und jetzt hört mir zu, Jesus kam, um die Gebote Gottes zu erfüllen. Seit der Wiederkunft Jesu oder seit der Ankunft Jesu gilt, jetzt halte ich fest, gilt das erste Gebot nicht mehr. Du sollst keine Götter mehr haben. Du sollst dir keine Vorstellung von Gott machen. Denn wir haben jetzt eine Vorstellung von Gott. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also er hat das erste Gebot und ich könnte, wenn ich die Zeit heute Morgen hätte, ich würde alle Gebote durchgehen. Er hat alle 10 Gebote, die wir von Moses haben, hat er alle erfüllt. Alle Gebote hat er erfüllt. Ich werde nur den ersten und das letzte Gebot noch nehmen und betrachten, die anderen mit erfüllt. Durch sein Leben, durch sein Dasein. Wer mich sieht, sieht der Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Also, dieses erste Gebot ist aufgehoben durch die Ankunft Jesu. Und es musste kommen. Denn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gebot, die Gesetze und die Gebote aufzulösen. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Mit Leben, mit Inhalt, mit Substanz. Ja, du denkst, was soll das alles? Wir haben immer von Täuschungen gelebt. Und deshalb haben wir so viele Enttäuschungen in unserem Leben, weil wir uns Gott so vorgestellt haben, die Israeliten, die waren kaum draußen aus dem gelobten Land, dann stellen sie sich Gott wie ein Kalb vor. Andere stellen ihn sich, was weiß ich, wie eine Sonne vor. Oder die anderen kommen zu anderen, ganz anderen Schlüssen, zu einer Schlange. Also die Menschen haben sich Gott immer wieder irgendwie vorgestellt. Aber jetzt, seitdem Jesus da ist, ist Gott so wie du und ich. Ist einer von uns geworden. Bist jetzt vielleicht schockiert ein bisschen, aber ich möchte, dass du verstehst, Jesus kam auf diese Erde, um das Bild Gottes bei uns Menschen zusammenzurücken. Und zwar, dass wir ihn richtig sehen, richtig verstehen. Und er sagt, ich bin die Tür zum Vater. Darum mussten wir warten, bis er sich selbst offenbart, und deshalb war es nicht erlaubt, den Menschen sich irgendwelche Bildnisse zu machen. Unsere Augen wurden gehalten. Der Satan hat dafür gesorgt, dass wir Gott nicht richtig verstehen, sondern mehr missverstehen als verstehen in all diesen 4000 Jahren der menschlichen Zivilisation und Geschichte. Dieses Verbot galt und gilt, bis Jesus kam. Du sollst keine Bildnis machen, du sollst Gott mit nichts vergleichen. Gott ist der Unvergleichliche. Und jetzt kommt dieser Mensch, Jesus. Wie konnte Gott Mensch werden? Das ist mein Thema. Und jetzt, Jesus hat dieses Gebot mit Leben erfüllt. Er war das Ebenbild Gottes. Er war das Ebenbild des wahren, ewigen Gottes. Er war Mensch und Gott zugleich in einer Natur. Er war das, was wir eigentlich hätten sein sollen, wenn unsere Großeltern nicht gesündigt hätten und von dem Apfel oder Banane gegessen hätten. Jesus war ein Schöpfungsakt des dreieinigen Gottes. Wie konnte es natürlich werden? Es war ein Schöpfungsakt des dreieinigen Gottes. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Es war ein Werk des Vaters und des Heiligen Geistes. Es war eine Manifestation der Gottheit, diese Menschwerdung. Das Ebenbild Gottes wurde jetzt ein Stück unserer Wirklichkeit. Und jetzt brauchen wir das erste Gebot nicht mehr. Weißt du, und ist Weihnachten heidnisch? Du musst diese Predigt anhören, und deshalb, wenn du an Jesus Christus glaubst, kannst du kein Heide mehr sein. Du kannst nicht mehr ein Gottloser sein. Du kannst nicht mehr ein Ungläubiger sein. Denn du hast etwas in dir empfangen. Etwas ist in dir geworden. Das verändert dich mit einem Schlag. Dieses Aha-Erlebnis. Er kam. Er kam in sein Kosmos, in sein Eigentum, und seine Welt nahm ihn natürlich nicht auf, sie hatten keinen Raum, deshalb auch dieser verdrängte Jesus. Man kann, ohne den Heiligen Geist kann man mit Jesus nichts anfangen. Hat man Probleme. Denn er wurde im Heiligen Geist gegeben und er kann auch im Heiligen Geist verstanden werden. Jetzt haben wir eine verbindliche Vorstellung von Gott in Jesus Christus. Als Jesus noch auf dieser Erde war, hat er immer verglichen. Das Reich Gottes ist gleich, dem und dem. Aber nach der Auferstehung haben wir den lebendigen Gott, der sogar dem Tod die Macht genommen hat. Der Tod hat keine Macht mehr. Und auch dieses Gebot, du sollst nicht töten. Jesus wurde getötet, damit all die, die jetzt sterben, leben. Denn er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. All diese Gebote, wir sehen auch in den Evangelien die Ehebrecherin. Eigentlich sollte diese Ehebrecherin gesteinigt werden auf der Stelle, aber Jesus sagt, wo sind deine Ankläger? Ich verdamme dich nicht. Wir haben plötzlich über die 10 Gebote, wenn wir darüber nachdenken, die kein Mensch halten konnte. Die 10 Gebote sind sogar gebrochen worden, noch ehe sie auf dieser Erde gelandet sind. Moses kommt vom Berg herab und was hörte da unten? Diesen Jubel und Tanz und Disco-Musik und Disco-Sound, also die Höllensound, hörte da. Und sie tanzen um das goldene Kalb und er zerklopft. Der Empfänger der Gesetze zerklopft die Gesetze Gottes, weil er nicht einmal der Empfänger es halten konnte und erfüllen konnte. Und Mose sagt, nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich. Jesus ist der Größere, der Vollendete, der Ewige. Und er hat die Gesetze erfüllt, er hat sie nicht zerschlagen. Die Menschen, wenn sie ihre Götter machen oder gemacht haben, dann haben sie aus einer Bestie, einen Dämon bestenfalls aus ihm gemacht, ein Monster, Menschenopfer gebracht. So haben die Menschen ein Bildnis von Gott gehabt. Die Menschen ahnten, Gott kann nur mit einem Menschen versöhnt werden. Einem Menschen, der unfehlbar ist, der rein ist. Und deshalb hat man in der Antike auch immer wieder, wenn man Menschenopfer gebracht hat, Jungfrauen geopfert, Menschen, also aus hoher Kaste, Priester oder Königskinder, edle Leute, nicht nur Penner und Gammler. Nein, man hat immer die Besten genommen, weil man dachte, man könnte Gott versöhnen. Und jetzt kommt der Sohn Gottes selber auf diese Erde, auf diesen Planeten. Gott ist durch Jesus sichtbar geworden, greifbar, fassbar. Durch Jesus kannst du in das Herz Gottes hineinschauen. Wie fühlt Gott? Nicht nur, dass Gott in unser Herz, das hat er schon immer gewusst, wie wir fühlen. Aber jetzt sich hineinzuversetzen in dieser Lage und herauszufinden, wie fühlt Gott? Und wenn du Jesus anschaust, dann siehst du, wie Gott fühlt. Der keine Sünde wusste, was Beleidigung ist, einem Heiligen gegenüber. Alles, was Gott hatte, ist durch Jesus zu uns rübergekommen. Die Apostel sagen, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Himmels, die Herrlichkeit der Ewigkeit, und zwar von einem Augenblick zum anderen. Da musste nicht große Transformation stattfinden. Der Vater hat sich verklärt in Jesus Christus, hat es zugelassen auf dem Berg der Verklärung, wo das auch immer gewesen ist. Plötzlich, die Apostel schlafen, sind eingenickt, Jesus betet, und jetzt kommt die Stunde, da plötzlich Jesus erscheint in einem Licht heller als 1000 Sonnen. Oh, was ist da passiert? Ein Blitz eingeschlagen. Und in dieser Situation der Verklärung, plötzlich sieht unser Bruder Petrus, oh, das ist doch der alte Moses. Der ist dabei. Eigentlich hat er hier nichts zu suchen. Der kam gar nicht über den Jordan. Wie kommt er hierher? Und dann, neben Jesus, sieht auf der anderen Seite gleich den Propheten Elia. Was machen die alten Herrschaften hier? Du siehst also, plötzlich rückt Ewigkeit so eng zusammen, Jahrtausende rücken zusammen, und Jesus mittendrin und unsere Apostel, die liegen da unten irgendwo. Oh Herr, hier ist gut sein, lass uns eine Hütte bauen, dir eine, Moses eine und Elia eine. Und dann kommt die Ernüchterung, diese Menschwerdung. Und plötzlich werden sie ganz klar und sie sehen nur noch Jesus allein. Wer Jesus sieht, sieht Moses, Elia, Jeremia, David, Abraham, Samuel, all die Herrschaften des Alten Testaments genannt und nicht genannt, sieht sogar Adam und Eva. Wer Jesus sieht, sieht die Vergangenheit, sieht die Gegenwart und sieht die Zukunft in einem ewigen Licht. Und sie sehen nur noch Jesus. Wo waren wir denn eigentlich? In der Ewigkeit. Weißt du, Gott hat so einen Blick durch einen Türspalt erlaubt, den Jüngern damals auf dem Berg der Verklärung. Ein Blick durch den Türspalt. Und in Jesus erfüllen sich alle alten Weissagungen, alles, was offenbart worden ist. Er musste nach dem Gesetz kommen, nach den Propheten kommen. Er musste Fleisch werden, musste in Israel kommen. Es gab keinen anderen Ort, wo er kommen wollte. Gott hat sich diesen Ort erwählt. Und dort musste der Messias geboren werden, sogar in Bethlehem, so Jahrhunderte voraus gesagt, wenn ich den alten Micha lese, und er sagt, und du Bethlehem in Ephrata, einer der kleinsten Städte dort in Judäa, und aus dir soll der große Herr und König kommen. Gottes Geschichte offenbart sich, und das auch wieder aus dem kleinen Dorf Bethlehem, kommt der große Herr. Nicht nur der David, sondern der Herr des Universums, der Herr der Herren, der König aller Könige. Und Jesus wird geboren als König der Juden. Weißt du, er ist nicht mein König und er ist auch nicht dein König wahrscheinlich, wenn du kein Jude bist, aber er ist der König der Juden. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und Jesus starb sogar als König der Juden. Pilatus schrieb dort an der Kreuzestafel, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er ist ihr König. Der verheißene Davidssohn. Und eigentlich alles abgewirtschaftet. Das ganze Reich Israel war bankrott, besetzt von den Römern, ausgelaugt, es geht nicht mehr. Abgeholzt die Berge, überhaupt, dass kaum noch ein Baum stand. Alles Wüste, das Land verwüstet. Und gerade in so einer Gegend, in solch einer Stätte, da kommt er. Gott erniedrigt sich, wird Mensch unter ausgebeuteten, ausgelaugten, versklavten Menschen. Der Sohn Gottes manifestiert sich in einer Welt, wo Tod, Gewalt, Grausamkeit, Unterdrückung, Ausbeutung herrscht. Seinen Jüngern sagte, sie sollen warten in Jerusalem, bis sie angetan werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, und sie werden seine Zeugen sein. Bis sie ihn so richtig erleben, so lange sollen sie warten, bis sie ihn vom Heiligen Geist verklärt bekommen, bis sie inne werden, bis sie etwas erzählen können, so wie du nach einem Unfall erzählen kannst, wie das alles passiert ist. Weißt du, wir haben auch manchmal Probleme zu bezeugen. Er wurde Mensch, und die Menschwerdung Jesu ist erst abgeschlossen bei dir. Angefangen in Bethlehem und wird bei dir abgeschlossen. Weihnachten ist die Zeit der Wiederherstellung der Ehre Gottes und der Würde des Menschen. Du bist erst richtiger Mensch, wenn Jesus in dir Gestalt gewonnen hat. Wenn er in dir Mensch geworden ist. Da sagt Bruder Matthäus, was redest du da immer? Ich will über den Menschen Jesus heute Morgen sprechen, der Fleisch geworden ist und wo du entdecken und erleben und erfahren kannst und durch dich wirkt und durch dich sich manifestiert. Dieser Jesus will also in dir ein Stück Gottheit hineinbringen. Verstehst du das? Glaubst du das? Kannst du glauben, dass du plötzlich auch sagen kannst, ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes? Natürlich, für manche ist es eine Gotteslästerung. Aber das, was der Heilige Geist bei Maria schaffte, Jesus in ihr Leben hineinzubringen, was der Heilige Geist beim Josef schaffte, das kann er auch bei dir schaffen. Denn der Josef war ein sturer Bock. Nein, also ich will mich nicht versündigen. Ich will nicht das Gesetz übertreten. Und du siehst also, Gott hat benutzt den Umstand, dass man ein Gesetz übertretet. Die Maria hätte gesteinigt werden sollen, wegen dieser Scheinschwangerschaft. Aber der Heilige Geist überzeugt, wegen Jesus dieses Gesetz zu brechen. Jesus kam. Und jetzt haltet euch fest, erschreckt nicht, als Gesetzesbrecher der jüdischen Gesetze. Er hat Sabbatgesetz gebrochen, die ganzen Gesetze, die den Alten gesagt worden sind, die hat er gebrochen. Und auch dieses Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen. Hier hat er dieses Gesetz erfüllt, mit Leben erfüllt. Bei Gott misst nach ganz anderen Maßstäben als die Menschen. Die Menschen würden sofort verdammen. Also die sind des Todes schuldig. Maria, du bist des Todes schuldig. Und wenn es dem Teufel gelungen hätte und geklappt hätte, damals Maria zu verdammen, hättest du und ich keinen Heiland heute. Aber Gott sei Dank, der Heilige Geist arbeitet anders. Der Heilige Geist verdammt niemand. Der Heilige Geist steinigt niemand. Der Heilige Geist zeigt auf niemanden mit Finger. Er hat die Gesetze erfüllt. Alle 10 Gebote, hätte Spaß heute Morgen mit euch diese 10 Gebote durchzugehen. Nur mit Hilfe des Heiligen Geistes verstehen wir die Menschwerdung Jesu. Alle anderen Erkenntnisse über Gott und Jesus und Weihnachten und die Menschwerdung ist nur Philosophie oder bleibt Philosophie oder Fantasie, bestenfalls so ausgeschmückt, sentimentale Stimmung oder stümpelhafte Erklärungen, Rätsel, aber du kriegst noch mehr Fragen, wenn du anfängst, menschlich zu erklären, das ist so und so passiert alle 1000 Jahre oder 100.000 Jahre, dass so eine Fehlschwangerschaft entsteht. Biologisch ist es möglich, aber wie mag das zugehen? Selbst die Betroffene hat es nicht erahnen und nicht wissen können, aber sie hat etwas gesagt und das ist, was uns hilft, Gott zu verstehen. Mehr geschehe, wie du gesagt hast. Und so ist das Wort Fleisch geworden. Wie mag und wie war das möglich? Wissenschaftlich kannst du das Wunder von Bethlehem nicht erklären. Und eigentlich, wenn du ehrlich bist, du kannst überhaupt gar kein Wunder erklären. Erkläre mal das Wunder von Wasser in Weinverwandlung in Kana, das erste Wunder. Da scheidest du schon mit deiner Logik. Natürlich ist es möglich. Da wird alles, das ganze Wachstum, der ganze Reifungsprozess von Wasser und Weinstock und Weinrebe und Kälterei und all das, das ist alles zusammen kompaktiert. Gott kann also kompaktieren und, weißt du, das wäre Sensation, wenn ich hier dieses Wasserglas in Wein verwandeln könnte. Gott kann es, ich nicht. Wir sind Menschen, wir sind begrenzt. Dieser Unbegrenzte versucht, das unbändige Element Wasser zu bändigen und Traubensaft zu machen und Wein zu machen. Also wenn du versuchst, logisch, wissenschaftlich zu erklären, die Wunder Gottes kannst nicht, kannst auch theologisch die Wunder Gottes gar nicht erklären, auch wenn du versuchen würdest. Und du wirst scheitern, wenn du dran gehst, denn du hast gar nicht genug Bibelstellen, um das theologisch zu begründen, die Wunder Gottes. Wie das passiert ist, du hast vielleicht 1, 2 Bibelstellen und die widersprechen sich womöglich noch dabei. Das Wunder von Bethlehem, ich möchte sagen, das Wunder von Bethlehem ist ein Phänomen. Das Wunder von Bethlehem ist ein Phänomen, ist eine übernatürliche Erscheinung auf allen Ebenen, kosmisches Wunder, der Stern. Die weißen Ekbatanas sehen diesen Stern und sagen, wir kommen und gehen 2000 Kilometer fast und suchen, wo ist der neugeborene König? Und dann diese vielen Wunder drumherum, dass der Engel erscheint den Hirten, gerade am 24. Dezember, dass der Sohn Gottes zur Welt kommt, wo alle Lämmer geboren werden, wo die Hirten bei ihren Hirten sind. Und dann dieser Mensch, wie es noch vorher keinen Menschen gab, Gottmensch, der kommt nach Bethlehem zu uns, wird in unsere Wirklichkeit hineingeboren. Das ist alles so voller Geheimnisse, voller Mysterien und Mystik. Ohne den Heiligen Geist wird es höchstens eine fromme Phrase sein, auch bei uns Christen. Christ ist geboren, Welt ging verloren. Oder vielleicht geht die Welt erst recht verloren, weil die meisten Leute das nicht begreifen. Weil sie mit dem Ratio, mit der Logik zu begreifen versuchen, wie ist es möglich gewesen. Weißt du, da wird das ganze religiöse Getue zum Blech und Krach und Tamtam und drumherum. Aber wir begreifen die Hauptsache nicht, wie war das möglich? Wie konnte sich Gott in Jesus Christus in unser Menschsein verkörpern? Gott, der selbst die Vorschriften, Gesetze und Ordnungen aller schuf, der kann das, der kann aufheben. Er ist ja der Herr. Er kann nur ein Wort sprechen und schon bekommt der Buchstabe Leben. Sein Leben ist nicht nur Theorie gewesen, sondern voller Dynamik, voller Macht, Taten Gottes. Jesus war mächtig in Wort und Tat, heißt es einmal. Also sein Leben war von Vollmacht geprägt, anders als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, die nur tote Buchstaben um sich rumwarfen. Jesus war anders als all die anderen. Anders als Buddha, als Konfuzius, als Zarathustra, als Sokrates. Jesus war total anders, sein ganzes Auftreten, sein ganzes Handeln. Jemand hat einmal gesagt, wenn du eine neue Religion gründen willst, es gibt eine gute Lösung, lass dich kreuzigen und steh am dritten Tag auf. Und du hast eine neue Kirche. Aber das hat bisher noch niemand geschafft, noch niemand gemacht. Jesus kam und hat nicht viel gesagt eigentlich. Die Bücher können gar nicht fassen, was er getan hat. Es ist gar nicht viel aufgeschrieben worden. Was wir von Jesus haben, wir haben gar nicht viel. Wir haben nur zwei Wahrheiten haben wir von Jesus, was wir wissen. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Alles andere weiß ich nicht. Steht nicht in der Bibel. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Und zwar warum? Weil er die Ehre Gottes wiederherstellen wollte. Und die Würde des Menschen wiederherstellen wollte. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war seine Mission, seine Vision und seine große Sendung. Der Herr des Universums, des Kosmos kommt zu uns. Weihnachten ist für mich so wie eine Visite Gottes. Weißt du, der Chef kommt in seine Firma, besichtigt, ob alles ordentlich läuft. Ist alles richtig? Fehlt noch was? Es ist immer so schön, ich weiß nicht, ob du in einer Firma mal gearbeitet hast, aber wenn so der Chef kam, dann steht er an deiner Maschine, guckt, wie du da arbeitest. Hör mal, du, das ist alles in Ordnung? Haben Sie Probleme irgendwo? Genau so eine Visite macht der Chef, der geht mal so eine Runde durch seine Firma. Oder wenn du im Krankenhaus bist, so Arztvisite, weißt du, was das ist? Weißt du, wie lang wartest du, bis der Arzt kommt und dann kommt der Chefarzt, der Professor und mit ihm ein gleich ganzer Stab, diese himmlischen Heerscharen, Krankenschwestern, die kommen und fragen dann, ist alles in Ordnung? Und dann stehen sie da mit einem Notizzettel und schreiben auf, was für Tabletten einem verschrieben werden noch und was nötig ist. Der Chefarzt und viele Kranken, die sind schnell gesund, wenn der Chefarzt da war, nach dem Chefarzt. Jesus kam als Chefarzt in diese Welt und deshalb diese ganzen Heilungswunder. Der ging und da begegnete diesen Kranken, das war diese Arztvisite, die passierte. Ohne den Heiligen Geist wäre das nicht möglich gewesen. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe keinen Menschen. Und dann sagt der Herr, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Chefarzt war da und viele haben ihn nicht erkannt. Der Schöpfer, der war so simpel, so einfach angezogen. So sieht ein Professor aus, so sieht ein super intelligenter Mensch aus. Wenn du Einstein anschaust, Bilder von Einstein anguckst, du denkst, Mensch, so ein Trottel. Aber was hat er für ein Wissen, für Kapazität? Weißt du, du siehst äußerlich oft nicht an, was in einem drinsteckt. Und die Menschen haben damals in Jesus nicht angesehen, was in Jesus drinsteckte. Dass Gott in ihm drinsteckte. Er war demütig und von Herzen demütig. Er war der Lehrer aller Lehrer. Er hat kein Buch gebraucht. Er war der Helfer aller Helfer. Er kam durch den Heiligen Geist und du kannst ihn nur im Heiligen Geist begreifen, dieses Menschsein. Erst wenn du mal auf seine Ebene kommst, der Heilige Geist bringt Jesus in diese Welt. Der Heilige Geist bringt Jesus in den Körper der Maria. Versteh dieses Wunder. Nein, das brauchst du nicht zu verstehen, das ist schon 2000 Jahre her. Aber verstehe einmal, begreife wenigstens das, was ich dir jetzt sage. Verstehe, dass der Heilige Geist Jesus in deinen Körper bringen will. In deinem Körper. Du sollst Jesus austragen, ausleben. Diese Menschwerdung, du verstehst erst diese Menschwerdung, wenn du anfängst, Jesus auszutragen. In dem Moment, wo du Jesus empfängst, geht dir genauso wie dieser armen Frau Maria. Du wirst einsam, denkst, du wirst verlassen, du musst schweigen, kannst nicht erklären. Und mir geht es eigentlich genauso wie dieser armen Frau. Weißt du, ich erlebe die Wunder Gottes, die Taten des Herrn, die Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn ich jetzt beschreiben sollte, fehlen mir die Worte. Und obwohl ich da nicht unbeholfen bin und mein Sprachschatz Stück für Stück immer wieder erweitere, aber mir fehlen die Worte, um das richtig zu beschreiben, was ich erlebe. Und weißt du, was ich manchmal mache? Ich bete in Sprachen. Mir fehlen die Worte. Und eine echte Anbetung ist, einfach nichts mehr sagen. Stille sein und einfach, Herr, du bist würdig, du weißt es. Und Maria behielt all diese Worte in ihrem Herzen, das ist Jesus austragen. Der Heilige Geist bringt Jesus in das Judentum. Die haben es nicht verdient, dass gerade zu ihnen der König aller Könige kommt, ihr König. Eigentlich sind es Verstreute gewesen, aber gerade zu diesen unwürdigen Juden kommt Jesus in Palästina. Zu diesen ausgebeuteten, von Römern besetzten Land. Herodes, dieser Edomiter, eigentlich ein Feind des Volkes Gottes, regiert das Land. Zu denen kommt Jesus. Er kommt in das Haus Davids, das bankrott und abgewirtschaftet ist. Er kommt, der Heilige Geist bringt Jesus in das Leben von Josef, der vielleicht Witwer war, ich weiß nicht, was er gewesen ist, schon ein etwas älterer Herr. Und das war alles nicht da und plötzlich, seitdem Jesus da hineinkommt, ist alles anders. Wird alles anders, Stück für Stück. Und so bringt der Heilige Geist auch in deiner Familie, in dein Leben Jesus hinein. Ich bin manchmal erstaunt, wie das doch alles vor sich geht. Die Menschwerdung Jesus erst vollkommen, wenn Jesus bei dir und mir angekommen ist. Bei deinen Kindern angekommen ist. Wenn Jesus bei deiner Oma und deinem Opa angekommen ist, dann ist erst die Menschwerdung Jesu vollendet und vollkommen. Und der Heilige Geist sorgt es, dass das passiert. Wie konnte es möglich sein damals? Du fragst dich, wie kann das möglich heute sein? Gott hat so viele Hintertüren. Gott hat so viele Hintertüren. Wenn du das nicht schaffst, schafft er um die Ecke mit jemand anderem. Ein Mittel fehlt ihm nicht. Gott sorgt auch, dass du dich dann weiterentwickelst, so diesen Jesus ausbaust und so kommt er in deine Verwandtschaft, kommt in deinen Betrieb, kommt sogar zu deinen Freunden, Kollegen und Verwandten und das dank der Kraft Jesu. Ihr werdet meine Zeugen sein, dass das, was passierte, nicht nur bei Maria ist, denn Maria war auch am Pfingsttag dabei, als der Heilige Geist kam. Und deshalb auch bei der Maria ist noch viel mehr passiert. Bei der Maria passierte die Heilung, die ganzen Verletzungen, die sie wegen Jesus bekommen hat. Weißt du, du wirst wegen Jesus verletzt. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. In dem Moment, wo du eine ganze Sache mit Jesus machst, wirst du von den Ungläubigen verletzt. Ein Schwert. Verletzt dich, verwundet. Das ist dein Sohn. Stell dir mal vor, die Mutter, die ihren Jungen ausgetragen, den Jungen geliebt hat, von Gott empfangen hat, die steht unter dem Kreuz und die sagt, ich lasse mich nicht anbringen, ihr könnt mich mitkreuzigen, wenn ihr wollt. Ich bleibe bei meinem Sohn. Und sie hat ausgehalten bei ihrem Sohn von Anfang bis zum Schluss. Und das ist diese Menschwerdung Jesu. Sie hat ausgetragen und Maria war auch dabei. Und dann am Pfingsten, sie wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass da an diesem Moment der ganze Schmerz ihrer Seele geheilt worden ist. Und du hast auch so viele Schmerzen in deiner Seele. Und der Mensch Jesus, erst wenn er wieder verherrlicht, glorifiziert ist, verstanden ist, im Heiligen Geist ergriffen und erfasst worden ist, erst dann werden die Schmerzen deiner Seele, die du wegen Jesus getragen hast, geheilt. Und weißt du, oh Lukas, Schwester Maria, wie war denn das jetzt ganz genau? Wie ist es passiert damals? Hat irgendjemand erfahren, dass Jesus nicht das Kind vom Josef war und so weiter. Gerade der Lukas und Petrus, der Petrus hat besonders sich um die Maria gekümmert. Warum? Weil er hätte das Evangelium nicht predigen können ohne Jesus, ohne der Information von Maria. Alles, was wir als Gemeinde Jesu haben, haben wir dank der Maria. Der 30 Jahre lang durchgehalten. Und wie viel, was, weißt du, wenn die Jünger 3 Jahre bei Jesus waren und so viel gelernt haben, was haben die Jünger, was hat Maria in den 30 Jahren bei Jesus gelernt? Und er hat sich untergeordnet und war gehorsam. Das ist mal ausgeflippt einmal, als er mit 12 Jahren da, so die Pubertät, so hat er auch Pubertät gehabt und ist halt einfach nicht nach Hause gekommen. Und du regst dich auch manchmal, wenn dein Sohn, deine Tochter nicht nach Hause kommt und denkst, was ist denn da los? Aber hier hat Jesus auch das. Und als man ihn gefunden hat, warum hast du uns das angetan? Und dann sagte Mutti, bedenke, ich muss denn das sein, was meines Vaters ist, das, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Er lebte also die Bestimmung Gottes aus, auch zu Hause. Und dann hat er sich untergeordnet, hat schön brav Geschirr gespült, hat schön brav Wasser geholt, hat schon brav Feuer gemacht, hat schon schön brav dies und dies, hat sich untergeordnet, hat schön mitgearbeitet. Jesus hat mitgearbeitet mit seinem Ziehvater Josef und der Leihmutter Maria. Und hat zusammen, er hat das alles angenommen, der hat nicht geredet. Also, weißt du, ich habe eine Leihmutter, Leute. Das hat ihm gar nicht interessiert. Ich bin ein lediges Kind. Weißt du, der Herr hat über das Negative keine Reklame gemacht. Menschwerdung ist, dass du über das Negative in deinem Leben keine Reklame machst. Das ist nicht unser Auftrag. Ich bin das und ich bin das und ich bin so. Mich wollten sie abtreiben, mich wollten sie totschlagen. Nein, der hat über das Negative überhaupt nicht geredet. Niemand hat es, die haben sich nachher verplappert, die Maria. Er ist Mensch gewesen und hat gelernt zu unterdrücken, das Negative. Zu leiden unter der Schmach der Sünde. Er ist zur Sünde gemacht worden. Er wusste, was er alles war. Und er wusste, Gott ist mein Vater und mich interessiert, dass die ganzen Vaterschafts- und Verwandtschafts- und Freundschafts- und Rassengesetze und das alles, das interessiert mich nicht. Gott ist mein Vater. Und Bruder und Schwester, und du solltest, und das ist Menschwerdung. In dem Moment, wenn du begreifst, Gott ist mein Vater, hast du Evangelium begriffen. Bist du Mensch geworden. Und solange du noch nicht begriffen hast, Gott ist dein Vater und deine Mutter und dein Bruder und deine Schwester, der da oben. Solange hast du das Evangelium nicht begriffen. Da händelst du mit allen möglichen Leuten, kriegst in die Haare mit dem und jenem und wirst von deiner Vergangenheit nicht los. Jesus ist gekommen, um hier einen Schlussstrich unter der ganzen Vergangenheitsgeschichte deines Lebens zu machen und zu zeigen, so macht man. Ist vollkommen egal, ob du im Stall, in der Garage zur Welt gekommen bist, im Flüchtlingslager zur Welt gekommen bist. Ist vollkommen egal, ob du jetzt aus Ägypten kommst oder aus Syrien kommst, spielt keine Rolle. Du bist ein Mensch, ich habe dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Und Jesus war ein Gewollter, ein Geplanter von Gott, von Ewigkeit her, von Grundlegung der Welt schon festgelegt. Das ist nicht nur eine Erfindung jetzt der letzten paar Tage vor Weihnachten. Das ist eine Bestimmung von Ewigkeit her und er lebte in dieser Bestimmung. Ich bin gekommen und ich muss sein in das, was meines Vaters ist. Er hat das Werk angefangen und das Werk zu Ende gebracht und bringt es bei dir und bei mir zu Ende. Und wie auch immer, wir sollen die Zeugen sein der Liebe Gottes, der Macht Gottes, der Herrlichkeit Gottes. Und er hat den Juden bewiesen. Und jetzt, er kam in sein Volk und er ist nicht ins Ausland gegangen. Es wäre so schön, dass er zu den Griechen gegangen wäre, die hätten ihn in die Hand geküsst, zu den Römern, die wären zu Füßen gefallen, oder hier und zu uns Deutschen. Stell mal vor, Jesus wäre nach Berlin gekommen. Was wäre das für Weltwunder? Aber nein, er ging zu den Juden. Die hatten bestimmte Probleme und er zeigte, wie man die Probleme löst. Er ist Mensch geworden bei der Maria und der Heilige Geist hat der Maria und Josef geholfen, ihre Probleme zu lösen. Er hat den Weisen aus dem Morgenland geholfen, ihre Probleme zu lösen. Geht nicht zum Herodes. Der Heilige Geist hilft uns, all diese Geschichten um Jesus, hilft uns, diese Probleme zu lösen. Und Jesus zeigte den Juden und hat bewiesen, es ist möglich, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Es ist möglich, Vater und Mutter zu ehren. Denk mit den 12 diesen Ausfall da mit 12. Es ist möglich, das Gesetz, du sollst Vater und Mutter, das Gebot Vater und Mutter zu ehren. Es ist möglich, den Gottes Willen zu tun. Es ist möglich, ein Leben anderer Art zu leben. Es ist möglich, heilig zu leben. Es ist möglich, Gott wohlgefällig zu leben. Denn das ist mein Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Es ist möglich, voll Gottes zu sein. Er hat das gezeigt. Es ist möglich, das königliche Priestertum zu sein. Es ist möglich, mit Autorität zu stehen und nicht nur, wie die schriftgelehrten Pharisäer, die Alten haben gesagt, wir haben da eine Vorschrift, eine Tradition, eine Regel. Nein, es ist möglich, er hat es bewiesen, in der Gegenwart Gottes permanent zu leben. Und es ist möglich, dass man die Wahrheit sagt. Und er hat die Wahrheit gesagt, der Herr Jesus. Ihr sollt meine Zeugen sein. Bisher gaben die Menschen immer nur ein falsches Zeugnis. Es ist nicht möglich. Aber hier Jesus, sein Leben ist ein Beweis, es ist möglich, ein gottgefälliges Leben in einer gottlosen Gesellschaft und Umgebung zu leben. Einer ungerechten Gesellschaft. Klug zu sein und ohne falsch. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Schlau zu sein. Klug zu sein. Wie eine Schlange. Und ohne falsch wie eine Taube. Bisher gaben die Menschen immer ein falsches Zeugnis. Sie redeten immer über die Menschen negativ und verdammten die Menschen, die Heiden, die Zöllner, die Pharisäer. Aber jetzt sagt Jesus, er geht zu den Pharisäern und er geht zu den Zöllnern und er geht zu den Ehebrechern und er geht zu den Aussätzigen. Wie viele Lügen wurden im Laufe der Jahrtausende über den Menschen verbreitet? Die einen sagen, das sind Hunde, die anderen sagen, die haben keine Seele und so weiter. Und Jesus hat sie alle aufgewertet, er machte sie alle eins. Und seit Jesus gekommen ist, da gibt es keinen Juden mehr, keinen Skythen mehr, keinen Barbaren mehr, da gibt es keinen Deutschen mehr, da gibt es nicht einmal Mann und Frau. Sie sind alle eins in Christus. Ein ganz neues Menschsein ist entstanden. Jesus kam und hat die Menschheit in das richtige Licht gerückt. Er zeigte, die Zöllner sind gar nicht mal so schlecht. Schau dir Zachäus nur an. Wenn ich zu ihm komme, der wird ein prima Kerl. Der baut mir noch eine Synagoge. Und das war auch so, ich jemanden betrogen habe. Und Jesus zeigte durch seine Gegenwart, er fing an da zu schreiben im Sand, als da die arme Seele da gesteinigt werden sollte. Und da hat sich plötzlich jeder selbst wiedergefunden. Du. Eigentlich sollte ich gekreuzigt werden oder gesteinigt werden. Jesus zeigte das wahre Menschsein, dass jeder Dreck am Stecken hat. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann hat er weitergeschrieben und gemalt, Männchen, Häuschen, Kreise oder sonst noch was. Und dann geht er noch wegen einem einzigen Menschen nach Gadara, zu diesem Schweinebauer, und befreit ihn. Und dieser versaute, verdreckte, verkommene Kerl wird anständig angezogen, sauber sitzt er zu den Füßen Jesu und hört seine Predigt zu. Du siehst, Gott, wenn Jesus im Leben eines Menschen kommt, wird der Mensch Mensch. Dann hört die Sauerei auf, dann hört die Fresserei auf, dann hört die Betrügerei auf, dann hört der ganze Lug und Trug auf, der Mensch wird anständig. Und dieser eine Mann hier, das ist nur ein Bild, der sitzt da. Niemand konnte ihn binden und fesseln. Kein Psychologe, kein Psychiater, keine Psychiatrie. Nur Jesus. Nicht einmal eiserne Ketten. Du musst vorstellen, da wird in eisernen Ketten am Friedhof festgenagelt. Nicht einmal auf dem Friedhof ist er zu bändigen. Geplagt von Dämonen. Aber Jesus kam. Wo Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Jesus hat bewiesen, aussätzlich, kein Problem. Lepra, kein Problem für mich. Blinde sehen, Taube hören, Stumme fangen an plötzlich zu sprechen in seiner Gegenwart. Hoffnungslose Fälle werden auf mysteriöse Art und Weise gelöst. Schulden werden bezahlt. Geh mal angeln heute. Heute geh mal fischen. Und geh mal angeln und den ersten Fisch, den du da fängst, Petrus, mach das Maul auf und nimm den Groschen bezahlt für dich und mich. Die Kirchensteuer oder welche Steuer auch immer. Weißt du, Jesus hat gezeigt als Mensch, wie man lebt, wie man in Notsituationen Wunder erwartet und Wunder empfängt und Wunder bekommt. Er hat das ganze Menschsein mit Leben erfüllt. Weißt du, wie konnte Gott Mensch werden? Es ist ein Prozess. Von der Geburt bis zu dir und mir. Also wir sind noch nicht, Jesus ist nicht fertig mit der Kreuzigung. Jetzt geht die Sache erst richtig los, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Nachdem ich erhöht werde, sagt er, werde ich alle zu mir ziehen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und zuletzt noch ein Gebot, wo ich noch streife, bevor ich dann weitergehe. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und wie wird da gelogen? Bei Frommen besonders. Jemand hat mir ganz frech da geschrieben und gesagt, also nirgendwo gibt es so viele Heuchler wie in der Kirche. Mag sein. Aber wie wird da so oft gelogen in diesen frommen Kreisen und was vorgemacht und so weiter? Auch bei den Frommen. Jesus kommt in das fromme Haus von Martha, Maria und Lazarus. Und Lazarus ist tot, er stinkt. Und dann sagt die Martha, bemühe dich nicht, Maria auch, eine gläubige Frau, bemühe dich nicht, das hat keinen Wert, der ist schon beerdigt vor 3 Tagen und er stinkt schon. Falsches Zeugnis. Jesus sagt, er schläft. Weißt du, Jesus hat uns eine neue Sicht vom Tod vermittelt. Der Tod ist nicht mehr tot. Der Tod ist tot für Jesus. Er schläft. Und seit Jesus hat nicht mehr der Tod das letzte Wort, sondern Jesus. Wo habt ihr ihn hingelegt? Wo liegt der gute Mann? Und Jesus sagt zu Martha, Martha, glaub doch, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Ja. Einmal, wenn du wiederkommst, Herr. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird heute leben, obgleich er sterben würde. Und du hast das ewige Leben. Warum sollte er sterben? Denn das Göttliche ist jetzt unter den Menschen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Durch Jesus das Reich Gottes zu dir, zu mir rübergekommen. Weißt du, die Menschheit ist jetzt ja, verseucht, vergiftet mit dem Lebensvirus. Wir sind geimpft mit dem Lebensvirus. Und wir können den Tod nicht mehr bekommen. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Wir haben also diese Göttlichkeit durch Jesus Christus vermittelt bekommen. Jesus hat eine falsche Vorstellung der Juden über den Sabbat zurechtgerückt. Und er sagt ja, wozu der Sabbat ist. Ist der Sabbat für Gott oder für den Menschen? Es geht um die Menschlichkeit und Güte, um das Gebot des Sabbats zu erfüllen. Das hat er ganz besonders, weil die Leute in der Kirche waren, im Gottesdienst waren, am Sabbat so viele geheilt. Und auch diese krumme, pucklige Frau, ist eine Tochter Abrahams. Sei grad, Schwester. Steh aufrecht und wandle. Jesus kam, um die ganzen Gebote Gottes zu vollenden. Er tat, was kein Mensch bisher tat. Er erfüllte die Buchstaben mit Leben. Er erfüllte das zeremonielle Gesetz, das ist die eine Seite, mit Opferung und Kult und Tempel. Und er erfüllte auch das moralische Gesetz, die 10 Gebote. Er erfüllte sie alle. Er schuf eine ganz neue Lebensordnung, Weltordnung, Glaubensordnung, Schöpfungsordnung. Eine ganz neue Ordnung ist durch ihn entstanden, sodass du jetzt ordentlich leben kannst seit seinem Geburtstag. Ein ganz neues Weltgesetz. Und jetzt kannst du so richtig Gott ausleben, was vorher nicht möglich war. Den Glauben ausleben, das war vorher nicht möglich. Vor Weihnachten war es nicht möglich, vor der Geburt Jesu war es nicht möglich, das Wort Gottes richtig auszuleben. Das ist so eine schwere Religion. Wer kann selig werden? Da haben immer wieder die Leute gesagt. Wir glaubten, Gott ist für uns unerreichbar vor Weihnachten. Gott ist zu weit weg über Wolken beim Zeus und Jupiter und was weiß ich, diese Größen da, der Heiden. Also wir können es nicht. Allah ist so souverän. Allah macht, was er will. Allah hat kein Interesse an mein Leben. Doch, Gott hat Interesse an dein Leben. Und Gott hat uns nicht aufgegeben. Seit Jesus wissen wir, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich möchte meinen Bruder Petrus in Schutz nehmen. Weißt du, manchmal mache ich so und so, ich habe die Freiheit, ich bin ja Prediger. Ich kann das Wort Gottes rabbinisch auslegen, tue ich auch und fühle mich ganz frei in dieser Richtung. Der Verrat von Petrus ist ganz merkwürdig. Jesus wurde Mensch. Verstehst du? Und wir sahen und wir aßen zusammen, wir tranken zusammen, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist Petrus. Und dann dieser große Verrat. Und ich sage dir, dieser Verrat ist heilsgeschichtlich wichtig. Wenn du das verstanden hast, was da passierte. Zuerst einmal sagte Petrus unter der Salbung des Heiligen Geistes, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er erkennt die eine Seite, Jesus, die göttliche Seite, aber jetzt hat er noch ein anderes Problem. Und ein paar Minuten oder ein paar Stunden später sehen wir, wie er da bei einem Mädchen kapituliert. Mädchen ist ein Bild aufs Gewissen, auf die innere Stimme, dieses kleine Mädchen, diese Sklavin. Und dann die Aussage beim Verrat, ich kenne diesen Menschen nicht. Stell dir mal vor, was da passiert ist. Zuerst einmal bekennt er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann, ich kenne diesen Menschen nicht. Wovon redest du, Mädel? Und verflucht sich sogar selbst. Dieser Mensch ist anders als alle anderen Menschen. Ich kenne diesen Menschen. So kenne ich den Jesus von Nazareth nicht, wie der da jetzt vor hier steht, da, als er im Verhör steht. Der schweigt, der macht nichts, der kämpft nicht. Der hätte nur einmal den Finger krumm machen müssen. Und er hat Autorität gehabt, als nämlich die Kriegsknechte ihn verhaften wollten. Dann sagt er, ich bin's, fallen sie alle wie tot zu Boden. Du siehst also, der hätte nur sagen können, ich bin's. Und der ganze Hof von Pilatus und Herodes und hohen Priester, die werden flach auf dem Boden gelegen. Aber so kenne ich ihn nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Also diesen Jesus davon, hat also Petrus vielleicht in dieser Situation die Wahrheit gesagt. So ein Mensch wie dieser. Und noch etwas. Der wusste, wenn der verurteilt wird, bin ich als Nächster dran. Denn ich habe dem Malchus das Ohr abgehauen. Ich bin schuldig geworden. Der hat nichts verbrochen. Der hat keine Schuld auf sich geladen. Der hat niemand was zuleide getan. Aber ich habe dem das Ohr abgeschnitten. In meinem Eifer, in meinem Fanatismus. Er hat sich zu Jesus gehalten, zu diesem Jesus, den er erkannte. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und was er jetzt sieht, ist die Offenbarung des Fleisches. Und er hat sich erniedrigt, nicht widersprochen. Er hat die Schmach und Schande auf sich gelassen. So, ich kenne so Jesus nicht. Der Tote auferweckte, Aussätzige reinigte, Kranke heilte, Blinde sehend machte, Krumme gerade machte, also, so kenne ich diesen Jesus nicht. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann schaut Jesus ihn so gütig an und plötzlich fallen Tränen. Plötzlich begreift, das ist doch dieser Jesus. Bloß eine andere Seite von diesem Jesus, von diesem Mensch, von dieser menschlichen Seite. Und plötzlich ist er betroffen und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Dieser ihm so unbekannte Jesus wird sein Stellvertreter. Eigentlich, Petrus, du bist eigentlich dran. Wir hätten nicht den Jesus nehmen müssen, sondern den Petrus, weil der so frech gewesen ist, weil er so aufmüffelig gewesen ist, weil er der Staatsgewalt widerstanden hat. Eigentlich, Petrus hätte gekreuzigt werden müssen, weil er den römischen Gouverneur oder Soldaten, Kommandeur widerstanden hat. Und jeder, der den Römern widerstand, ist des Todes schuldig, nach dem damaligen Gesetz und so weiter. Aber Jesus geht für ihn in den Riss und er geht hinaus und weint bitterlich. Also, das verstehe ich. Für mich geht er jetzt in den Riss, lässt sich kreuzigen. Jesus starb für Petrus, für seine Sünden, die er da eingebockt hat. Und Jesus nimmt Anteil an unserem, deinem und meinem Schicksal. Und was du brauchst, um wieder ein vernünftiger Mensch zu werden, um deine Seele zu reinigen, geh raus und weine. Wann hast du zum letzten Mal nicht gelacht, geweint? Geweint und sagt, eigentlich hätte ich dort hängen müssen. Eigentlich wäre das für mich gewesen. Seit Jesu Geburt bist du Gott so wichtig, dass er für dich in den Tod geht, dass er sich für dich interessiert und sich immer wieder nachfragt, wie geht es dem Herrn Matutis, was macht er wohl, ist noch alles in Ordnung? Er fragt nach dir. Gott wird Mensch, vermenschlicht sich, wird so einfach. Und Jesus ist so natürlich gewesen, so jüdisch gewesen, dass er sogar vom Judas verraten werden musste. Den ich küsse, der ist's. Ich kenne diesen Menschen nicht. Vielleicht geht es dir auch so. Aber weißt du, wenn du von Jesus mal begeistert bist und du erkannt hast, dass er das ist, dann wirst du dich ganz anders ihm gegenüber verhalten. Und deshalb die große Frage ist, die mich Weihnachten beschäftigt, kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Ich kenne diesen Menschen nicht. Der sich so erniedrigen kann, der sich so hingeben kann, der sich so aufopfern kann. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob du an Wunder glauben kannst, aber das ist für mich das größte Wunder, dass er sich für mich demütigt. Wenn es um Gott geht, um Jesus geht ganz besonders, da hört alles menschliche Verstehen auf. Da muss uns Gott selber nachhelfen, so ein bisschen kleinen Schubs angucken und schon wissen wir, wo wir dran sind. Er muss sich selber uns zeigen, uns die Augen öffnen. Wir dachten, wir haben geglaubt, die Emmaus-Brüder. Wir haben angenommen, er würde Israel wiederherstellen und es ist alles anders gekommen, als wir geglaubt haben. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und er steht daneben und sie erkennen ihn nicht. Er läuft mit ihnen fast 2 Kilometer oder mehr. Und er redet mit ihnen und sie machen Bibelstudium unterwegs. Und sie haben diesen Menschen neben sich nicht erkannt. Und dir und mir geht es auch manchmal, dass wir diesen Menschen Jesus gar nicht kennen, der uns begleitet, mit uns redet, mit uns diskutiert, uns belehrt, nachts im Traum, beim Abendmahl, Weihnachten, wenn die Lieder gesungen werden und die Engel predigen. Jesus kam als ein Kind, ganz einfach, schlicht. Er hat sich gedemütigt. Und du fragst dich, warum das alles? Das ist alles nur Zirkus, alles nur Theater. So himmlisches Theater vielleicht. Warum diese ganze Drumherum? Du verstehst erst, wenn du die Heilsgeschichte ein bisschen verstehst, was ist da wirklich passiert. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, da ist einer vor Millionen oder Milliarden irgendwo in der Ewigkeit, der sagte, ich bin Gott. Und ich werde den wegschaffen. Und ich will nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war Luzifer. Im Himmel war ein Kampf, eine kosmische Katastrophe. Und da erhob sich Satan über alles oder ein Drittel der Engel sogar mitgerissen in den Abgrund. Und die haben alle mit dem Protest mitgemacht. Ja, ja, wir können was werden. Und jetzt geht Gott genau den umgekehrten Weg, nicht den Weg des Stolzes, sondern den Weg der Niedrigkeit, der Demut, der Erniedrigung und sagt, über den Weg der Demut und Sanftmut wird mein Sohn mir alles wieder zurückerobern. Und du und ich, warum gerade dieses Menschengeschlecht, diese Menschheit, in der wir uns hier befinden, warum gerade die Menschen? Warum die Menschen, du und ich, wir werden eines Tages, halte ich fest, wir werden eines Tages den Platz einnehmen, den die gefallenen Engel hatten. Denn das himmlische Auditorium muss besetzt werden und geht und nötigt sie hereinzukommen. Und du und ich, wir sind bestimmt und von Gott erwählt, mit Christus zu regieren, auf dem Thron zu sitzen und in der Herrlichkeit. Und deshalb, bis die Zahl der aus den Völkern, aus den Nationen vollzählig ist. Und Gott hat eine Zahl, ich brauche 500 Milliarden Engel. Die sind alle abgefallen, die haben gegen mich rebelliert, die wollten mit mir nichts zu tun haben, die sind ihren Weg gegangen, sie haben ihre Behausung verlassen. Lies mal, wir haben da so viele Bilder beim Jesaja und beim Hesekiel, Prophet Hesekiel, diese Bilder von Tyrus, du hast dich erhoben und dergleichen. Wir brauchen 5 Milliarden Engel. Und wenn diese 5 Milliarden voll sind, Schluss, genug. Denn die braucht Gott, um seine Arena, sein Reich zu besetzen, um das auszufüllen, was heute tot ist, was heute still ist, was heute leer ist. Und deshalb kam Jesus, dich und mich zu retten, dich und mich zu erlösen. Damit die Schöpfung vollendet wird, dieser Kosmos vollendet wird. Deshalb kam dieser Boss hierher und will uns jetzt helfen, rauszukommen, einzeln nacheinander. Jeder Einzelne soll rauskommen und soll sich Jesus anschließen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. und Gott und was du und ich, was wir erleben im Glauben durch die Veränderung. Wir erleben dieses Menschsein und Menschwerden. Das, was Jesus in Bethlehem erlebte, das passiert bei dir Tag und Nacht oder bei uns in dieser Welt immer noch. Ist noch nicht abgeschlossen. In dem Augenblick, wo Jesus in dir Gestalt bekommt und mit der Taufe beginnt das große Wunder der Verwirklichung Jesu in deinem Leben. Weißt du, unser Bruder Johannes, der Täufer, der sagt nach der Taufe, ich muss abnehmen jetzt, ich muss abnehmen. Und er, Jesus, muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist Menschwerdung, ich muss abnehmen. Dein Ego, nicht du. Du kommst zur Entfaltung. Du kommst in deine Bestimmung, wenn dein Ego abnimmt und sein Ich zunimmt. Sein Ich zunimmt. Du kommst zur Entfaltung. Fahr nach Helsinki mit der Fähre, am Schiff, normal Seedampfer. Eigentlich der Kapitän, das hat er erzählt so bei der Einfahrt, wir waren da in der Kabine beim Kapitän mit meinem Sohn und wir fahren da in den Hafen in Helsinki und da ist die Einfahrt sehr schmal und dieser riesen Dampfer fährt in die Fähre rein und dann, wir können da noch nicht reinfahren, ich denke, wir stehen kurz vorm Hafen, aber wir fahren nicht in den Hafen. Dann kommt ein Lotse an Bord und ich habe mich gefragt, und dann fragten die Leute drumherum, ja, Herr Kapitän, haben Sie keine Ahnung, wie man hier in den Hafen reinfahrt? Ja, ich fahre jede Woche 2-3 Mal hier rein. Aber der Lotse lotst mich rein in den Hafen und da muss ein Lotse an Bord kommen. Und er kam an Bord, hat dann die Steuerung übernommen. Die kannten sich, die waren gute Freunde schon, und haben sich mögen. Also. Und der übernimmt die Führung, durch diese Enge reinzufahren. Denn oft ist das Wasser anders, die Strömung anders und vielleicht zu viele Leute drin im Boot und so weiter. Aber der Lotse kennt alle Gefahren. Und der Lotse brachte dann, ja, das sind vielleicht so 15, 20 Meter über diesen Schnitt des Felsen. Der Lotse bringt ihn in den Hafen. Jesus kommt an Bord als Lotse zu dir und mir. Und der sagt, ich bring dich jetzt in den ewigen Hafen der Seligkeit, der Glückseligkeit, der Geborgenheit. Ich bring dich hinein. Und dann übernimmt er und sagt, gib mir das Steuer. Lass mich mal jetzt führen. Jetzt bringe ich dich da rein. Und du kannst zugucken. Und genau das ist, was Gott will, dass du zuguckst, wie Gott dich in den Hafen reinbringt. In den Frieden reinbringt. In die Freude reinbringt. Und deshalb ist Jesus gekommen, Mensch geworden. Der Lotse ist an Bord gegangen. Der Lotse möchte bei dir und bei mir an Bord gehen. Menschwerdung Jesu mit Bethlehem ist, der Lotse kam. Der Lotse kam, er hat uns gezeigt, da, diese Gefahren, pass auf, das ist gefährlich, der Teufel wartet auf dich. Satan begehrt euer. Kennst du diese Geschichten? Pass auf. Und der Lotse, der sagt, lass mich mal. Wenn du kämpfst gegen den Teufel, du wirst immer verlieren. Du wirst irgendwo anrempeln. Du wirst irgendjemand das Ohr abhauen. Oder du wirst irgendeine andere Dummheit machen. Aber der Lotse, der sagt, pass auf. Lass den Lotsen an dein Steuer. Wir sind in Jugoslawien, meine Frau hat ein Lied übersetzt. Und wir singen da, in Vukovar war das, glaube ich. Und wir singen das Lied in Deutsch. Gib auf, übergib dein Steuer und so weiter. Jetzt kommt doch einer, der in Dortmund mal als Gastarbeiter gearbeitet hat. Dann nachdem wir fertig waren, Schwester, das kann ich nicht. Gib auf, übergib dein Steuer. Das kann ich nicht. Und dann sage ich, warum denn? Ja, ich kann doch nicht zum Finanzamt gehen und die Steuern übergeben. Und, weißt du, die meisten Leute verstehen Bahnhof statt Bahnhof Bratkartoffeln und so weiter. Gib auf, übergib das Steuer. Jesus meint nicht das Finanzamt und nicht dein Geld. Jesus meint dein Leben, die Lenkung deines Lebens. Übergib. Und als Autofahrer, du lebst sehr gefährlich, wenn jemand anders sich an dein Auto setzt. Man sollte seine Frau und sein Auto nie aus der Hand geben, hat mir jemand gesagt. So ein Auto und so weiter. Und uns merkst du. Und wenn du es jetzt als Autofahrer, du drückst ständig auf die Bremse, fährst immer mit und denkst, fährt er auch richtig? Aber du musst lernen, dem Lotsen zu vertrauen. dem Chauffeur zu vertrauen und dir keine Angst und dir keine Sorgen machen, komme ich durch oder komme ich nicht durch. Wenn der richtige Lotse an Bord ist, kein Scheinlotse, kein falscher Lotse, kein selbsternannter Lotse, sondern ein wirklich qualifizierter, ausgebildeter Lotse, das gilt auch für die Seelsorge. Wenn der an Bord ist, der bringt dich in den Hafen. Du brauchst den richtigen Lotsen. Und Jesus ist unser Lotse geworden. Er hat es nicht nötig gehabt. Er war immer Gott, er hat immer gewusst, was da los ist. Aber er kam, um dir und mir in den Kleinigkeiten, in den Lappalien zu helfen. Und jedes Mal, wenn ich nach Helsinki komme oder in den Hafen dort reinfahre, weiß ich also, das muss sein, das ist nötig, damit sonst kommen wir nicht mit diesem Riesendampfer da durch diese Lücke. Und ich habe schon oft gedacht, warum haben sie nicht gesprengt, nicht erweitert, aber das ist Felsen. Da würden sich viele Dinge auch noch anders verändern, haben sie mir erklärt nachher, nicht möglich. So, diese Situation ist da, warum der Sündenfall, warum das alles. Gott will seine Ehre wiederherstellen. Und zwar durch dich und mich, durch die Gemeinde hier. Und es geht um die Ehre Gottes. Und die Botschaft der Engel war, Ehre sei Gott in der Höhe. Die Menschen haben Gott nicht geehrt, die Engel haben Gott nicht geehrt, die gefallenen Engel, die Dämonen ehren Gott nicht. Aber du und ich, wir sind dazu bestimmt, durch den Lotsen Jesus dahin zu kommen, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Weder auf diesem Berg noch auf jenem Berg, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und eines der nächsten Themen, die mich nächstes Jahr beschäftigen werden, kündige ich jetzt schon an, ist die Anbetung Gottes. Dass wir einfach lernen, Gott anzubeten. Was ist es? Es ist nicht Krach, ist nicht Stille, es ist die Hingabe unseres Herzens, dass Jesus mehr und mehr in uns Gestalt gewinnt. Der Lotse, der möchte uns lotsen in den Hafen. Lass uns aufstehen und lass uns vom Heiligen Geist heute Morgen leiten. Jesus ist Mensch geworden. Hör diese Predigten von Mittwoch, Freitag, Samstag und vom nächsten Mittwoch. Das ist also eine CD, also das wird dir helfen, falls du das eine und das andere verpasst hast. So, es wird dir helfen zu verstehen, warum ist Jesus Sohn Gottes geworden? Warum haben wir Weihnachten, um die Ehre Gottes wiederherzustellen? Ich predige am Mittwoch noch weiter, das ist eine Fortsetzung von dem, was ich hier heute gemacht habe. So, der Lotse will an Bord steigen bei dir und mir. Oh, gibt ihm Ehre. Herbei, oh ihr Gläubigen, glaube ich, singen wir, oder? Ja, herbei, oh ihr Gläubigen. Preis Gott. Und bei der letzten Strophe nehmen wir unser Evangelisationsopfer auf. Das ist die zweite Meile. Keiner muss es tun, du darfst es. Die Gläubigen. Bethlehem ist nichts für Ungläubige. Bethlehem ist nichts für Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, aber die mehr von Gott wollen. Die